Betrifft Geschichte.
Sind Sie mit Videospielen groß geworden? Die allerersten gab es schon in den 1950ern. Diese Woche schauen wir auf die Geschichte der Games. Nun geht es um einen Crash der Videospielindustrie in den USA und seine Folgen. Andranik Galustians, Kurator des Retro-Gaming-Museums, erzählt.
Wenn wir jetzt zum Crash kommen, also 82, 83, der ist interessant. Also offiziell wird es immer damit erklärt, es gibt halt diese unglaubliche Fülle an Konsolen. Also das ist zum Beispiel auch in der Videospielgeschichte ziemlich einzigartig, dass so viele Hersteller Geräte auf den Markt bringen und in einem Konkurrenzverhältnis sind. Also wenn wir uns die frühen 80er Jahre anschauen, 81, 82, dann gibt es eben das Atari 2600, das ColecoVision, das Intellivision, das CreativeVision, das Vectrex. Und das sind jetzt die wichtigsten Konsolen. Und im Computerbereich ist es ähnlich, dass dann eine unglaubliche Fülle an Computermodellen auf den Markt kommt. Es gibt halt auch keine Qualitätskontrolle. Also im Prinzip kann jeder da Spiele produzieren und Hardware auf den Markt bringen. Gerade zum Beispiel die Anfangszeit mit Atari 2600, das auch schon einen Output von über 2000 Titel erfahren hat, sind unglaublich viele schlechte Spiele dabei. Und es musste der Markt bereinigt werden, dann gab es sozusagen diesen Crash, kurze Zeit sozusagen gar keine Konsolen, und dann mit dem NES startet das Ganze sozusagen wieder durch.
Das ist die 1983 in Japan veröffentlichte Heimspielkonsole von Nintendo, die zwei Jahre später in den USA als Nintendo Entertainment System, kurz NES, veröffentlicht wurde.
Es ist ja auch nicht so, dass dann 82, 83 in dieser Crash-Zeit keine Spiele erschienen sind. Da ging es ganz normal weiter. Aber die ganzen Konsolenproduzenten sind mehr oder weniger alle eingegangen. Aber der Output auf den Computern war gigantisch. Und die hatten halt dann den Vorteil, dass man dann Spiele kopieren konnte. Ganz am Anfang waren das ja auch Audiokassetten. Da war ja überhaupt kein Kopierschutz mehr oder weniger vorhanden. Dann haben sich die Disketten durchgesetzt. Diese Cracker-Szene, die dann entstanden ist, die gerade auch in Europa eine unglaublich große Rolle spielt und die auch verknüpft ist mit der Spieler-Entwickler-Szene, die verhilft dann den Computern auch zum Durchbruch. Das sind eigentlich die Hauptgründe, warum sich dann die Computer so stark durchsetzen und warum es dann zu diesem Crash auch gekommen ist. Deswegen ist ja auch wieder diese Pionierphase, diese Anfangsphase so wahnsinnig spannend. Da wurde mehr oder weniger alles neu erfunden. Dann hat man halt in alle Richtungen ausprobiert, was kann man jetzt mit diesem neuen Gerät, mit diesem Computer, was kann man mit dem anstellen. Eine Richtung ist natürlich die des Text-Adventures. Das heißt, da sind wir noch ganz nah bei der Literatur. Da gibt es ja zum Beispiel auch eine Studie, die ganz früh sich aus literarischer Sicht mit diesem Genre auseinandergesetzt hat.
Diese Studie, Interactive Fiction, der Computer Story Game Adventure, wird von der Literaturwissenschaftlerin Mary Ann Buckles veröffentlicht. Sie analysierte darin das 1976 entstandene Spiel Colossal Cave Adventure als eine neue literarische Form des interaktiven Erzählens.
Die Programmierer dieser Spiele waren Romanschriftsteller, die halt einfach versucht haben, eine neue Literaturgattung sozusagen zu schaffen. Und auch dieses Genre, dieses Adventure-Genre, das entwickelt sich zum Grafik-Adventure und wird dann auch immer mehr und mehr vereinfacht. Also man versucht, massentauglicher zu sein. Das zieht sich wirklich auf wie so ein evolutionärer Faden durch die Videospielgeschichte, dass sozusagen die Vergrößerung des Konsumentenraums im Vordergrund steht. Spiele werden einfach mehr präsenter in der Gesellschaft. Sie werden halt wirklich von der Mitte der Gesellschaft als etwas Selbstverständliches angenommen. Bis zu den ganz frühen 90er Jahren oder Übergang 80er, 90er Jahre war ein Retro-Gaming gar kein Thema. Das heißt, Spielen war immer das aktuelle Spielen. Mit dem Übergang in die 90er Jahre, dann kam dieses Sammlerwesen auf. Dann kam halt dieser Nostalgieflash als Kind, als Jugendliche, da habe ich das und das gespielt. Das möchte ich nochmal wieder erleben. Also wenn wir auch jetzt die aktuelle Situation uns wieder anschauen, dieser Retro-Markt wird bedient durch die Firmen. Und da hat man dann meistens genau diesen Effekt, dass man dann kurz diesen Nostalgieflash hat und dann lässt man es auch schon wieder gut sein.
Teil 3 von Level Up, eine Geschichte der Videospiele mit dem Politologen Andranik Galustians. Sie hören